Deep Dive Cleantech. Dein Business-, Investment- und Technologietauchgang zu grüneren Wirtschaften von DWR Eco. Deine Moderator David Wortmann. Ab geht's.
Hallo Sarah, grüß dich.
Hi, wie geht's dir?
Danke dir, Sarah Fleischer. Du bist CEO und Mitgründerin von, jetzt geht's schon los mit der Aussprache, 2Zero würde ich jetzt mal behaupten. Also kommt aus dem Englischen, oder? Der Firmenname?
Ja, genau. Also wenn man es ganz genau nimmt, wir haben auch die Mission Statement, Bringing Lithium-Ion Battery Waste to Zero, also zu Null bringen. Und daher kommt auch der Name.
Wow, also man hört ja schon so ein bisschen raus, ihr habt was mit Batterien zu tun. Gebt doch mal euren 15-Sekunden-Pitch, wer ihr denn seid. Und dann können wir alles beliebig vertiefen jetzt in den nächsten 25, 30 Minuten.
Genau, also wir sind 2Zero, Münchner Startup, und wir recyceln tatsächlich die End-of-Life-Batteries, Battery Waste, und holen die Rohstoffe raus. Und das sind zwei Rohstoffe, worauf wir uns konzentrieren. Das ist Lithium und Graphit, und können es wirklich in die Supply Chains hier in Europa wieder zurückbringen. Und das ist schon sehr besonders, weil die Rohstoffe hauptsächlich aus China kommen.
Okay, also Lithium und Graphit, also das sind die beiden Stoffe, oder? Okay, war gerade so ein bisschen Lithium-Graphit ausgesprochen, als ihr es angehört. Also das sind die beiden zentralen Rohstoffe. Und dann gehen wir einfach schon mal rein. Das heißt, die Rohstoffe holt ihr raus und die werden wieder zurück in Batterien verbaut? Oder ist das für euch erstmal total egal, wo dann Lithium, also Lithium und Graphit dann hineingeht?
Ja, ich würde sagen, in neue Batterien ist auf jeden Fall möglich. Das haben wir auch schon bewiesen mit Kathodenherstellern, auch mit Anodenherstellern. Das ist schon mal sehr cool, weil wir sind die Ersten in ganz Europa, die das geschafft haben. Aber es gibt weitaus andere Industrien, die komplett abhängig sind von den Rohstoffmaterialien, Lithium und Graphit. Das sind aus der Keramikindustrie, das ist Zementindustrie, das ist die Glasindustrie, die Schmierstoffherstellung. Also es wird sehr viel Lithium und Graphit überall verwendet. Und wir haben hier lokal in Europa keine Rohstoffe, die wir abbauen. Also die Miningindustrie ist weit weg. Hauptsächlich in China, auch in anderen Kontinenten. Und da sind wir uns eher bei 2Zero als the miner of the future, von wo man die Rohstoffe abkaufen kann.
Ja, jetzt muss ich doch nochmal nachhaken, weil, und ich bin echt kein Chemiker, deswegen ist das vielleicht auch eine komplett dumme Frage. Also bitte korrigiere mich. Du hast jetzt wieder Lithium-Graphit gesagt. Ist das ein Compound? Also im Prinzip ein eng miteinander vermaschtes Compound, was ihr quasi als Lithium-Graphit herausholt? Oder holt ihr tatsächlich zwei unterschiedliche Elemente?
Ja, das ist eine sehr gute Frage sogar. Das sind zwei verschiedene Elemente. Also wir holen einmal Lithium raus, ganz genau genommen Lithiumcarbonat.
Okay, das heißt, ihr habt letztendlich dann auch zwei verschiedene Rohstoffverwertungsströme. Also es gibt dann die Industrien, die eher Lithium verbrauchen, die anderen, die brauchen dann Graphit. Und dann habt ihr auch zwei verschiedene Verkaufswege dann.
Genau, so ist das.
Okay. Dann gucken wir uns doch wirklich mal diesen Teil der Wertschöpfungskette erstmal als erstes an und reden nachher mal so ein bisschen über die Produktion. Und dann gucken wir mal, wo kommt denn überhaupt euer Stoff denn her, weil wir jetzt schon so schön angefangen haben. Also in welchen Industrien wird denn sonst noch Lithium und Graphit auch eingesetzt?
Also unterschiedlich. Also die habe ich schon eben erwähnt. Also Lithium wird in der Keramikindustrie verwendet, in der Zementindustrie. Was ganz spannend ist, wenn man zum Beispiel Lithium reinmischt in der Zement, also in Zement, härtet der Zement in der doppelten Geschwindigkeit zum Beispiel. In der Glasindustrie alle High-Performance-Glasses, also sei es Gorilla-Glas von den iPhones, da ist überall Lithium drin. Und das Glas wird auch hier in Deutschland hergestellt. Es gibt Hauptbetreiber von der Glasindustrie hier und die verwerten das Lithium und schleusen das rein in deren Produktion. Natürlich gibt es die Batterieindustrie, die wird jetzt hier aufgebaut in Europa. Die ist, sage ich mal, noch in den Anfangsstadien, weil noch viel importiert wird, bis man zu einer Batterie kommt. Selbst hier von null auf eine Batterie herzustellen, da sind wir noch nicht so weit hier in Europa, leider. Aber wir haben es versucht, sind leider schon mehrmals gescheitert, aber jetzt gibt es neue Anläufe, dass wir das hier wirklich auf dem Kontinenten hinbekommen. Und Graphit genauso. Also Schmierstoffherstellung ist ein ganz großer, sag ich mal, Nutzungsgrad für Graphit, aber auch, weil man kennt die ganzen Carbonfasern und so weiter und so fort. Also sehr viel Hightech, was dahinter steckt, wo Graphit genutzt wird. Und da sehen wir verschiedenste Märkte, aber natürlich auch die Batterieindustrie. Also jede Batterie hat genau zwei Materialien, die immer vorhanden sind. In der Kathode ist es das Lithium, deshalb heißt es auch Lithium-Ionen-Batterie, und in der Anode Graphit. Und das sind immer die zwei Rohstoffe, die immer drinnen vorhanden sind und auch verwendet werden müssen, um eine neue Batterie herzustellen.
Also zumindest bei Lithium-Ionen-Batterien. Es gibt ja noch andere Batterientechniken, die auch ohne Lithium auch auskommen. Weiß nicht, Redox Flow, weiß ich nicht, was. Aber wir wollen jetzt keine Batteriefachdiskussion hier führen, sondern es geht wirklich um die Rohstoffe. Also ihr habt diese beiden Ströme und kannst du schon mal so ein bisschen ein Gefühl dafür geben, wie denn ja der Appetit überhaupt der Industrie ist? Ne? Du hast da gerade schon so ein bisschen gesagt, wir haben kaum Fähigkeiten, auch das selber zu minen. Jetzt weiß ich zumindest bei Lithium, da haben wir im oberen Rheingraben, haben wir ja auch theoretisch zumindest im Thermiewasser auch Lithium-Ionen-Anteile, die ja auch herausgeholt werden können. Die Firma Vulcan ist dort beispielsweise aktiv. Ich weiß, in Deutschland zum Beispiel, auch in Sachsen gibt es ja auch oberflächliche Lithium-Abbaugebiete. Es steht ja so ein bisschen auch im Wettbewerb dann auch zu denjenigen, die das auch extrahieren. Und wie ist da der Preisunterschied? Könnt ihr es günstiger machen oder einfach schneller oder was ist der Unterschied?
Ja, das sind sehr wichtige Fragen, mit denen wir auch jeden Tag uns befassen. Also erstens, es handelt sich um kritische Rohstoffe. Das heißt nicht, dass die Rohstoffe nicht vorhanden sind oder sehr rar sind. Das sind Rare Earth Metals, ein anderer Begriff. Das ist wirklich so, wo die Konzentration der Rohstoffe sehr niedrig ist, wo man sehr viel meinen müsste, um an die Rohstoffe herzukommen. Das sind die Rare Earth Metals. Aber bei Critical Raw Materials geht es eher darum, dass die ganzen Prozessstränge, also die Value Chains, um wirklich an den Rohstoffen ranzukommen, sehr dominiert werden von bestimmten, Ländern. In unserem Fall ist es China. Also Graphit wird fast zu 100% importiert aus China und Lithium heutzutage mit dem hohen Reinheitsgrad fast 99% laut der Europäischen Union. Also von der Leyen hat das betont es schon mehrmals die letzten Jahre, dass wir sehr abhängig sind von dem chinesischen Kontinenten, wo wir das herbeziehen. Aber das heißt nicht, dass es Lithium nicht in Europa gibt. Wir haben aber die Mining-Industrie nicht. Wir haben auch nicht den Purification-Prozess, also den Post-Processing-Prozess, nachdem man wirklich die Rohstoffe rausholt, weil da sind die Reinheitsgrade über 20%, nicht mehr. Und die muss man zuerst mal verarbeiten und reinigen, bis man auf die 99% zum Beispiel hinkommt und für die Batterien über 99,5 oder 99,9 hinarbeitet. Das heißt, die ganzen Prozessstränge gibt es hier in Europa nicht, deshalb kritisch. Theoretisch haben wir die Rohstoffe hier. Und was Battery Recycling so besonders macht, ist, dass die Konzentration extrem hoch ist im Verhältnismaßen zu, was man aus dem Boden findet. Also im Boden hat man eine Konzentration zum Beispiel von 0,2% Lithium zum Beispiel. In der Lithium-Ionen-Batterie ist man bei durchschnittlich 4%. Und wenn man wirklich, eine Lithium-Ionen-Batterie nimmt als Mining-Gut, also als Urban Waste oder Urban Mine und das dann heraus extrahiert, kann man wirklich fast zum Dreifache mal günstiger die Rohstoffe rausholen oder sogar zur Hälfte, also abhängig mit welcher Mine man sich vergleicht. Also mindestens die Hälfte, aber bis zu dreimal günstiger als der Mining-Industrie die Rohstoffe rausarbeitet. Und das ist super spannend. Das heißt, wir bei 2Zero, wir glauben dran, dass Battery Recycling neben der Mining-Industrie, also neben dem Bergbau, ein extra Zustrom sein wird von den kritischen Rohstoffmaterialien und auch deutlich günstiger sein kann, was natürlich hier für Europa sehr notwendig ist, für die verschiedensten Industrien der Unabhängigkeit mehr zu gewinnen.
Günstiger sein kann, da ist die Betonung ja auf kann und du hast es ja gerade auch schon ausgeführt, das heißt, da ist ja schon potenziell Wettbewerb am Horizont, wenn eben die Mining-Industrie das hinbekommt, tatsächlich die Wertschöpfungskette auch nach Europa zu holen. Trotzdem hast du darauf hingewiesen, dem wird es wahrscheinlich schwerer fallen. Und wenn ich das richtig raushöre, wird es teurer sein für sie, weil sie eben dann auf 2% zurückgreifen, ihr eher auf 4%. Aber heute ist wahrscheinlich schon der Preiskampf eben mit Lithium-Ionen und auch Graphit, ich weiß nicht, ob das vielleicht noch mal kurz auch nochmal ausführen kann, ob das dort das Gleiche ist, wird ja importiert. Also könnt ihr damit den Preisen mithalten von den eigentlichen Bezugsländern?
Ja. Die Competition, die ich gerade erwähnt hatte, mit den Preisunterschieden von die Hälfte oder mindestens dreimal günstiger, bezieht sich auf die chinesischen Miners. Also ich würde sagen, Europäischen Miner sind werden deutlich teurer sein als die chinesischen Meier. Und das macht uns auch attraktiv bei ToZero. Bezüglich unserer Kundschaft, die bei uns heute schon an der Tür klopfen, um die Rohstoffe zu ergattern.
Sehr gut. Jetzt sprechen wir ein bisschen mal über Volumina. Also wie viel fragt denn überhaupt der europäische Kontinent? Das ist ja also euer Hauptmarkt, würde ich jetzt mal sagen. Ist nicht der Weltmarkt, aber zumindest Europa ist euer Hauptmarkt. Welche Volumina werden denn da abgefragt, immer so eine Größenordnung zu bekommen?
Da habe ich jetzt nicht die genauen Zahlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die ändern sich auch jedes Mal. Aber was ich auf jeden Fall behaupten kann, ist mehrere Tausend an Tonnen an Lithiumcarbonat. Man bewegt sich schon über 10.000 Tonnen mindestens. Und das ist schon eine Wertigkeit von mehrere, fast 100 Millionen Euro an Wertigkeit vom Markt, die man bewirtschaften kann. Und das ist alles ohne Refining-Industrie, die die Batterieindustrie zuströmt. Wenn wir die hinzufügen, dann ist es ein Milliardenwert, also Milliardenmarkt hier in Europa alleine.
Wir bewegen uns ja so ein bisschen jetzt so vor eurer Kundschaft. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen mal so einen Schritt zu euch selber dann auch. Wie viel Volumina könnt ihr denn jetzt in diesen Markt auch hineinbringen? Ihr habt jetzt, glaube vor einem halben Jahr ungefähr ja auch verkündet, dass ihr eine Recyclinganlage baut. Und wie weit seid ihr da?
Genau, also uns gibt es schon seit über 3,5 Jahren, also fast schon, wir gehen schon auf fast auf die 4 Jahre zu. Wir haben es geschafft, aus dem Labormaßstab, wo wir gestartet sind, das sind die typischen Reagenzgläser, 200 Milligramm, haben wir auf Industriemaßstab hochskaliert, auf 4000 Litern an Reaktoren. Und das Ding funktioniert. Also auf dem Stadium sind wir jetzt gerade. Wir bauen jetzt gerade unser Blueprint auf für die zukünftigen industriellen Fabriken. Und da läuft auch heute unsere Demoanlage in Gendorf. Das ist im Chemieparkdreieck Bayerns neben Wacker Chemie. Und da steht unsere Demoanlage auf diesem Industriemaßstab, wo wir theoretisch über 500 Tonnen an Schwarzmasse, das ist geschredderte Batterie, das ist ca. 1500 Tonnen an Altbatterien verarbeiten können und schon über 100 Tonnen an Lithium produzieren könnten mit der Demoanlage. Aber da sind wir noch viel am Austesten, da müssen wir noch viel lernen, aber da sind wir jetzt gerade dabei, unser Blueprint aufzusetzen. Für die größeren Anlagen.
Ja, 3,5 Jahre. Das heißt, ihr seid dann irgendwie an der Universität dann gegründet worden. Die Technologie ist jetzt proprietär oder ist die von der Stange gekauft? Habt ihr sie lizenziert bekommen?
Nee, das ist auch eine gute Frage. Also meine Co-Founderin, die Xenia, die ist auch CTO der Firma, die hat die Technologie erfunden während ihrem Postdoc an der RWTH Aachen. Die haben wir entnommen. Da haben wir jetzt keine Lizenzen und so weiter von der Universität, sondern haben es genommen und hochskaliert auf dem Industriemaßstab. Und es hat bisher sehr gut funktioniert. Man kann Nature Publication sich aussuchen und genau die Publication sich durchlesen von der Xenia. Sie ist die erste in ganz Europa, die Nature gepublished wird bezüglich Battery Recycling, weil sie damals schon, also oder unsere Technologie bei ToZero, über 97% an Rückgewinnungsgrad erschafft bei Lithium. In Graphit haben wir jetzt nicht in der Nature Publication rausgehauen, sondern es ist eher Trade Secret bei uns intern. Und da erzielen wir auch sehr hohe Wertigkeiten bezüglich Recyclingraten, aber auch dem Reinheitsgrad von dem Graphit, was wir auch letztes Jahr schon vorzeigen konnten, dass es wirklich in einer neuen Batterie wirklich verwendet werden können. Und da hat auch Forbes und Reuters auch eine Publikation dazu gemacht, dass es auch tatsächlich funktioniert hat.
Wie viel kannst du denn zu alternativen Recycling-Technologien sagen? Also ihr habt jetzt eure eigene, aber Lithium-Ionen-Recycling ist wahrscheinlich jetzt nicht einmalig jetzt nur durch euch jetzt gewährleistet, sondern da gibt es ja weltweit ja auch noch andere Prozesse, Akteure. Könntest du so ein bisschen typologisieren, welche Prozesse es da gibt, wie ihr euch da unterscheidet und wie ihr da auch im Wettbewerb steht? Also vor allem von der Preisseite, von der Kostenseite her.
Ja, also Battery Recycling gibt es schon in China seit über 10 Jahren, also bestimmt schon fast 20 Jahren. Die verwenden sehr viele Säuren, sehr starke, aggressive Säuren, zum Beispiel Schwefelsäure.
Also chemisches Recycling ist das dann, ne? Das ist dann nicht das rein mechanisch, sondern chemisches Recycling.
Genau, wir sind theoretisch auch chemisches Recycling, aber nutzen nicht diese aggressiven Chemikalien, wo sehr viel Chemiemüll also nebenbei hergestellt wird, was man auch entsorgen muss, was extrem teuer ist und sehr aufwendig ist. Und die Recyclingraten sind nicht hoch. Also die müssten mehrere Zyklen, fast so 20, 30 Zyklen machen, um wirklich auf den Grad zu kommen, wo wir bei To Zero mit einem Zyklus starten. Das ist schon mal ein Unterschied. Und daher sind wir auch kostengünstiger als ein chinesischer Recycler in China, obwohl wir das hier in Gendorf in Bayern machen, wo es nicht so günstig ist im Vergleich zu China. Aber da können wir schon günstigere Raten erzielen als ein chinesischer Recycler. Und die sind dominant, die sind die größten weltweit, die das Battery Recycling machen. Es gibt andere Recyclingverfahren, zum Beispiel Durchmembran, Elektrochemie, oder auch ähnliche, die wir versuchen zu machen, oder auch jetzt gerade machen, und die versuchen das nachzuahmen. Da ist es wichtig zu sehen, dass die Skalen nicht so hoch sind. Also entweder sind das Recycler oder das Recycling-Startups, die den chinesischen Verfahren machen. Da sind wir besser bei To Zero, weil wir nutzen nasschemisches Verfahren mit organischen Stoffen statt aggressiven Chemikalien wie Säuren. Und wir haben es schon hochskaliert. Also da muss man immer schauen, sind die immer noch im Labormaßstab, sind die im Prototype-Maßstab, wenn es was Neues wäre. Und bisher habe ich dann auch nichts Neues gesehen, was wirklich im Industriemaßstab funktioniert. Also da sind wir schon weit voraus bei To Zero. Mhm.
Was sind denn die Hauptkostenfaktoren? Ist das Energie denn? Oder?
Also bei uns im System nutzen wir auf jeden Fall Wasser und Energie. Wasser können wir wiederverwenden, also das ist sehr zirkulär, was uns auch kostengünstiger macht. Und die Energie wird genutzt, um ein bisschen die Parameter oder unser Wasser zu erhalten mit den unserem Magic Sauce, mit den organischen Stoffen, die wir dazu tun. Und das ist auf Zimmertemperatur, würde ich sagen. Wir lassen nichts wirklich zum Kochen, also wir bringen nichts zum Kochen. Und also das sind jetzt nicht sehr hohe Energiekosten, die wir verwenden müssten. Genau. Also ist schon ziemlich lean alles.
Gut. Ihr habt jetzt eure eigene Technologie, die Demoanlage, die scheint ja jetzt gut anzulaufen. Was kommt so der Schritt zur Skalierung? Wann entscheidet ihr? Und was heißt Skalierung? Welche Volumina?
Ja, also bisher haben wir schon über 25.000 Mal unsere Technologieprozesse skaliert, von Labormaßstab auf jetzt die Industriemaßstab. Weiter werden wir unsere Prozesse nicht skalieren, sondern wir werden es eher duplizieren. Also jetzt kommt die ganze Industrialisierung, Automatisierung ins Spiel, dass wirklich die ganzen Subsysteme, die wir aufgestellt haben, miteinander fungieren und dass wirklich die Laufzeiten übereinstimmen zwischen den verschiedenen, sag ich mal, Steps. Von Input bis zum Output, das alles ganz lean und ganz effizient funktioniert, ganz grob gesagt. Das heißt, Skalierung haben wir jetzt geschafft und jetzt kommt die Industrialisierung dran.
Und Industrialisierung heißt, ihr macht das alles selber oder ist euer Geschäftsmodell, dass ihr dann tatsächlich den Lizenzierung, also Lizenzen ausgibt, dass andere das dann nutzen können?
Wir sind da ganz offen, ehrlich gesagt. Also wir werden auf jeden Fall eine Plant selber aufbauen. Das macht auf jeden Fall Sinn, weil wir da die Prozesse von Input bis zu Output selber kontrollieren und sehr viel auch lernen können, um weitere Plants besser und effizienter aufsetzen können. Also das ist schon wichtig für uns. Aber wir haben schon mehrere Anfragen jetzt bezüglich Lizenzierung oder Joint Ventures, dass man vor Ort entweder bei unseren Lieferanten oder bei unseren Kunden so eine To-Zero-Plant wirklich aufsetzt, weil der Kunde die Rohstoffe vor Ort haben möchte oder weil der Lieferant von den Altbatterien den Rohstoffzyklus bei sich haben möchte. Also da sind wir jetzt gerade sehr offen. Da würden wir auch gerne mit guten Partnern zusammenarbeiten. Genau. Mhm.
Ist es denn jetzt technologisch so ausgerichtet, dass ihr jetzt euch wirklich nur auf Batterien fokussiert? Oder könntet ihr theoretisch auch andere Elektroaltgeräte recyceln, vielleicht mit anderen Inhaltsstoffen oder andere Ausgangsgeräte eben auch mit Lithium?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also unser Name ist ganz bewusst To Zero Solutions. Wir heißen nicht wie die meisten Battery Recycler irgendwas mit Psy oder Li oder Lib. So heißen die meisten Recycler, die da draußen sind. Also Lib steht auch für Lithium-Ion Batteries und Psy für Zyklus, also Circular Batteries. Sondern wirklich To Zero Solutions, damit wir den Müll auf Null hinzu fließen können und da die Rohstoffe rausholen. Das ist eigentlich unser Endgame, also regenerating critical raw materials to be the miner of tomorrow. Und das, also Lithium-Ion-Batteries, würde ich mal jetzt behaupten, das ist ein Pillar, eine Säule, wo wir uns gerade sehr intensiv befassen. Aber es wird auf jeden Fall zu weiteren Urban Mines, also auch Rohstoffe, die du auch eben gemeint hattest, die man aus Elektromüll oder auch Solarzellen oder aus permanenten
Also Raketen. Können auch Flachbildschirme sein oder es kann ein Cadmium-Telluride-PV-Modul sein. Also was auch immer, da seid ihr offen.
Da sind wir offen. Aber was das Wichtigste ist, es sollte sich um kritische Rohstoffe handeln oder auch Rare Earth Metals.
Tellurium wäre ja kritisch dann, ne? Ja.
Genau, aber da sind, also das war die Perspektive, dass wir uns da jede Säule strukturiert angehen. Und heutzutage konzentrieren wir uns auf die Lithium-Ion-Battery-Recycling. Und was wir intern jetzt haben, ist die Algorithmen und die Intelligenz, zu skalieren, weil da scheitern die meisten Startups und auch die meisten Technologien, die können nicht skaliert werden oder die haben es einfach gescheitert. Und das ist unser Know-how bei To-Zero. Wir wissen, wie man das skaliert.
Gut, entscheidend ist aber auch, jetzt kommen wir mal so ein bisschen auf die Input-Seite. Also wir haben jetzt ja schon so ein bisschen über Batterien gesprochen. Ihr seid auch offen in Zukunft, vielleicht auch für andere Elektro-Altgeräte. Aber wie ist denn dann die aktuelle Marktlage, beziehungsweise wie schätzt ihr sie ein? Kommt da jetzt schon viel zurück? Der Batteriemarkt ist ja verhältnismäßig ja noch jung. Kommen da genügend Altgeräte zurück vor dem Hintergrund eurer Skalierungspläne? Weil mehr skalieren als überhaupt Elektroschrott aus Batterien da ist, ist ja auch nicht unbedingt drin. Andererseits, ja, vielleicht da mal kurz ein bisschen deine Einschätzung, wo ihr da steht.
Ja, also heutzutage gibt es über 100.000 Tonnen an Schwarzmasse, also an End-of-Life-Batteries, die man recyceln müsste. Das meiste wird auch exportiert. Oder das
aber das sind jetzt alles Lithium oder sind das auch Bleibatterien oder Akkumulatoren? Oder?
Lithium, genau. Das meiste kommt von Production Scrap, also wenn man die Batterien produziert. Das meiste kommt von daher, über 60% kommt wirklich von den Gigafactories, die es jetzt hier in Europa gibt. Es gibt sehr viel Consumer Electronics. Also
die ganzen, also das Handy, Batterien und so dann, ne?
Genau, die ganzen iPhones, die man in der Schublade hat, die man eigentlich recyceln sollte. Da ist sehr viel wertvolles Zeug drin. Und sehr langsam die End-of-Life-Batteries von den Elektrofahrzeugen. Und die Summe ist sehr hoch. Also und man sagt schon, bis 2030, da kommt der Tsunami. Da wird sich das auch alles vervierfachen. Also wir müssen bei To-Zero fast 50 bis 100 Mal eine industrielle Plant für Europa aufsetzen, um den ganzen Müll aufzufangen. Also es ist kein Winner takes it all, auf keinen Fall. Wir bei To-Zero positionieren uns so, dass wir am effizientesten, saubersten und am günstigsten arbeiten, weil wir denken, also nur so wird man the miner of tomorrow. Es bringt nichts, wenn wir teurer sind als der Import aus China, weil who cares denn? Das bringt dann all unseren Kunden nichts. Wir müssen günstiger sein. Und wenn wir zur Hälfte des Preises was anbieten könnten, das ist extrem wertvoll für unsere Kundschaft. Genau, aber zu deiner Frage. Input ist heute schon da. Und bis 2030 müssten wir die ersten Anlagen europaweit auf Industriemaßstaben überall aufgesetzt haben, damit wir das wirklich auffangen können.
Und ein wahrscheinlich so ein kleiner industrieller Cliffhanger ist ja dann noch für die ganzen Second-Life-Batterien, weil nicht jede Batterie, die jetzt am Ende ihres ersten Lebens ist in einem Auto, muss auch gleich recycelt werden, sondern da gibt es dann auch Softwareanbieter wie Volytica zum Beispiel, die analysieren, wie viel Output kann denn überhaupt noch so eine Batterie auch leisten, optimieren diese Batterien, dann geht sie direkt in ein zweites Leben hinein, vielleicht sogar auch ein drittes Leben. Bevor diese Batterie im Recycling landet, hat sie ja dann noch schon noch ein paar andere Leben vorher gehabt.
Auf jeden Fall. Es macht auf jeden Fall Sinn, dass man Batterien so weit wie möglich ausnutzt. Aber es wird immer ein Punkt kommen, wo eine neue Batterie günstiger ist als eine Second-Life-Battery, auch an Kapazitäten und Power-Möglichkeiten. Bei To-Zero denken wir, dass das nur ein 1% vom Markt ist. Es wird auch nicht größer sein. Haben wir noch nicht gesehen.
Die Second-Life-Batterien, meint ihr? Die werden nicht größer als...
Genau. Wenn es größer wird, let's see. Betrifft uns aber jedoch auch nicht. Also es würde auch unsere Industrie beruhigen, weil wir bis dato noch keine Battery Recycling Anlagen in der Form wie To-Zero haben in Europa. Wenn sich das alles mit Second Life verlangsamt, desto besser. Aber es wird nur ein ganz kleiner Bruchteil sein von den Rückströmen, die wir jetzt schon sehen. Und wie gesagt, über 60% ist aus den Gigafactories. Da kann auch eine Second Life Battery, sag ich mal, Startup oder Unternehmen nichts damit anfangen. Das muss man recyceln. Das ist auch extremst gefährlich. Das kann zu Brandgefahren kommen. Also Thermal Runaways bei den Batterien. Die muss man ordentlich entsorgen und recyceln.
Absolut. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen so eine Rückwärts-Journey gemacht, ne? Also von euren Rohstoffmärkten, in die ihr reinverkauft, euer Kernprodukt, ja, das Recycling und dann auch, woher ihr überhaupt den Inputstoff bekommt. Sag mal so, zwei, das ist zu eurer Firma. Wie groß seid ihr jetzt? Ihr habt eine Investorenrunde schon hinter euch. Sucht ihr jetzt wieder Investoren? Was sind so für euch jetzt, abgesehen von der Skalierung der Demoanlage, dass sie gut läuft, so die nächsten Schritte? Aktueller Stand.
Genau, also wir sind über 35 Leute bei uns jetzt bei ToZero. Extrem viele aus der Mining-Industrie, aus Oil and Gas Industry, also gute Prozesschemiker, also Chemieingenieure, die bei uns arbeiten. Kleiner Teil sind die Business Developer, die heute schon mit den Kunden sprechen und haben über 14,5 Millionen Euro eingesammelt von Venture Capital. Große Namen, die dahinter stehen, zum Beispiel Atlantic Labs, Nordic Ninja, aber auch InQtel, das ist ein amerikanischer Investor, der eine starke Verlinkung hat zu der amerikanischen Regierung. Das muss man selber mal recherchieren, wer die sind. Und die haben auch in uns investiert, weil wir mit den kritischen Rohstoffmaterialien, sag ich mal, ein neues Kapitel erschaffen in der Mining-Industrie. Aber auch Honda und JGC, das sind zwei Strategen. JGC ist einer der größten Engineering Companies aus Japan, die schon über 20.000 an Plants aufgesetzt haben weltweit, die bei uns investiert haben. Und haben auch die European Innovation Council 2,5 Millionen Euro reinbekommen. Das sind gute Statements für unsere Innovation an unserer Technologie. Und neues Geld suchen wir immer. Also ich rede immer gerne mit neuen Investoren. Und die neue Runde steht auf jeden Fall zuvor.
Wie lange ist jetzt eure Runrate noch? Also wie lange haltet ihr durch vor der nächsten Investorenrunde?
Ich würde sagen, wir haben noch sehr viel Zeit. Also ich möchte noch gerne einige Meilensteine erreichen. Also noch ein paar gute Werte von unserer Demoanlage, die in Gendorf, also im Chemiepark in Bayern steht. Und weitere Zustimmungen von den Kunden. Aber es sieht schon sehr gut aus.
Toll. Jetzt scheint ja alles rund zu laufen. Aber trotzdem gibt es wahrscheinlich so ein paar Dinge, wo euch der Schuh drückt. Wo ist denn so, sozusagen, was ist so die größte Aufgabe jetzt gerade bei euch?
Ja, ich würde sagen, also ich als Gründerin, ich beschäftige mich immer mit dem Thema an People Topics, People Culture. Das ist immer ein ganz großes Thema. Wen hiret man? Wen lässt man los in der Firma? Und wie baut man wirklich eine High-Performance-Kultur auf? Das ist schon ganz schwierig. Vor allem bei Hardware-Technologien, also wenn wir zum Beispiel die Demoanlage laufen lassen, das ist wirklich 3 Schichten. Also das ist 24/7, wo unser Team, das sind Ingenieure, die aus der Uni kommen, da wirklich am Stand von den Maschinen stehen müssen und als Maschinenoperator da stehen müssen. Oder sag ich mal, ganz grob gesagt, die Blue-Collar-Workers. Und das ist schon, sag ich mal, so ein Mindshift, was genötigt wird in so einem Startup. Und da beschäftige ich mich sehr viel mit solchen Themen. Also die Kultur, die man jetzt aufbauen muss und beibehalten muss, damit es eigentlich immer in den Gängen bleibt und dass wir die Demoanlage nicht einmal laufen lassen, sondern mehrmals. Und wie kriegt man es hin, dass Top-Ingenieure ihre Shiftarbeit machen und vor Maschinen stehen? Also das will normalerweise keiner, aber es ist auf jeden Fall notwendig jetzt in unserer Phase, bis wir zu dem Blueprint wirklich kommen, um industrielle Anlagen hochzuziehen. Genau, also das ist schon eine super anspruchsvolle Phase. Es wird sehr viel verlangt. Wenige Fehler sind erlaubt, weil bei so einer Chemieanlage, wenn ein Fehler passiert, das kann auch tödlich werden. Also da muss man auf jeden Fall extrem aufpassen. Also da wird höchst Vorsicht verlangt und Sicherheitsmaßnahmen. Genau, also da wird sehr drauf geachtet. Genau, also viel People-Topics. Das ist mein persönlicher Schuh, der drückt.
Das heißt, es gibt jetzt keine Bedrohung durch AI und
Nee, ich glaube, wir sind noch zu physisch in der physischen Welt. Also AI könnte spannend werden, wenn man die ganzen, sage ich mal, Prozesse, chemische Prozesse mal deutlich analysiert, neben der Datenstrukturen, die man da auf jeden Fall aufnimmt und den ganzen Parametern, die man nutzt und Input und Output und so weiter verknüpft, dass man wirklich so ein Darkroom Plant Operations aufsetzt mit AI, könnte passieren. Aber da muss man halt schauen, ist es Automatisierung oder ist es künstliche Intelligenz und da sehen wir in unserer Industrie oder allgemein in der Chemiebranche noch zu wenig.
Sarah, cool. Irgendein Thema, was du gerne noch anschneiden möchtest, bevor wir hier ein kleines Wrap-up machen?
Ja, also ich würde sagen, das Wichtigste ist zu verstehen. Also natürlich machen wir Battery Recycling, aber was weitaus wichtiger mitzunehmen ist, dass wir wirklich die kritischen Rohstoffe herstellen, hier lokal, jetzt wir aus München, aus Bayern, die es soweit noch gar nicht gibt und das ermöglicht eine Resilience wirklich in der Supply Chain von verschiedensten Industrien, die es schon seit Jahrhunderten nicht in Europa gibt und die momentan sehr gefährdet sind hier in Deutschland, aber auch in Europa. Und da müssen wir auf jeden Fall allgemein mehr auszuschalten, wo kommen die ganzen Rohstoffe, um überhaupt Industrien zu ermöglichen. Und das ist genauso wichtig wie die ganzen Defense-Themen, die überall auf LinkedIn schwören und auf den ganzen Medien schwören. Also Resilience of Supply Chain und Infrastructure ist genauso wichtig als jetzt nur die reine Defense-Themen.
Auch die Drohne, die zu Verteidigungszwecken fliegt, braucht eine Lithium-Ionen-Batterie. Und wenn wir da den Rohstoff nicht haben, dann wäre es doch jetzt total klug, einfach über Batterien aus China heraus uns diesen Rohstoff ins Land zu holen, zwischendurch diesen Rohstoff noch als Batterie zu nutzen und dann eigentlich mehr Lithium-Ionen auf dem europäischen Kontinent zu haben, als wir eigentlich aus der Erde rausziehen können. Also insofern eine Top-Story. Sarah, ganz herzlichen Dank und viel Erfolg euch.
Dankeschön. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ciao, ciao.
Ciao.
Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat's gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-eco.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR Eco produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.